Ich grüße alle recht herzlich und das im Namen unseres Herrn Jesu. Wenn es nicht für ihn wäre, dann wären wir nicht hier, da wären Sie nicht hier, dann wäre es nie zu einer Gemeindegründung hier in Traunreuth gekommen. Aber er ist hier, er ist hier gegenwärtig und ich hoffe, dass ein jedes heute Morgen spürt, dass Jesus da ist. So nahe, näher als die Luft, die wir einatmen, ist Jesus da, weil er in uns wohnt. Wer das noch nicht erlebt hat, der kann es natürlich heute erleben. Dank der Flugmeilen, die uns geschenkt wurden, durften wir diese Reise machen. Und natürlich danken wir ganz besonders unserem Herrn, dass er es uns möglich gemacht hat, dorthin zu kommen, wo wir 12 Jahre unseres Lebens verbracht haben. Und es ist interessant, gerade in diesem Monat, vor 40 Jahren, im September, gerade vor Schulbeginn, sind wir von Wels, Österreich, nach Traunreuth gezogen, als Familie mit unseren 4 Kindern. Ich darf vielleicht fragen, wer ist in der Zeit, wo wir hier in Traunreuth gewohnt haben, wer ist hier damals schon in einem Gottesdienst gewesen oder Kinderstunde? Doch, ich sehe mehrere Hände, das ist eine Freude. Es wird uns vielleicht so gehen wie vorigen Sonntag in Wels, da hatten wir vor, nächstes Jahr werden es 50 Jahre sein, seitdem wir in Wels mit der Gemeinde anfingen. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau auf uns zu und fragte, kennen Sie mich nicht? Ich sage, tut mir leid, es sind viele Jahre vergangen. Ja, ich war damals vor 48 Jahren in der Kinderstunde. Jetzt sollten wir Sie erkennen. Aber Gott sei Dank, der Same von damals war jetzt wieder aufgegangen. Sie war in der Zeit nie in die Gemeinde gekommen. Als sie hörte, dass wir da waren, kam sie zum ersten Mal wieder nach 48 Jahren in der Kinderstunde. Eine Ermutigung für die Kinderarbeit, die hier betrieben wird in der Gemeinde und auch in unserem Verband hier. Wenn wir an Gemeindegründung denken, dann ist es nie, dass wir Gemeindegründer waren. Das kann nur der Herr. Jesus hat das für sich vorbehalten. Ich will meine Gemeinde bauen. Wir können höchstens Handlanger sein. Und damals hat man es Lehrlinge genannt. Und so durften wir an den verschiedenen Stellen, wo der Herr uns immer wieder hingeführt hat, erfahren, wie Gemeinden entstanden waren. Das erste Mal schon in Kanada und dann in Wels, in Salzburg, in Traunreuth, in Traunstein, in Bad Reichenhall, als die Grenze sich öffnete, dann in der DDR, in Dresden, in Berlin und in Leipzig. Und überall dürfen wir so kleine Handlanger sein. Und dort entstanden dann Gemeinden. Als wir an diese Reise dachten, dann war es ein Wort, das uns eigentlich dazu bewogen hat. Und das ist das Wort, das auch in der Apostelgeschichte steht, von Paulus, lasst uns ziehen in alle Städte, wo wir das Wort verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Und das war unser Anliegen. Wie geht es den Gemeinden in Österreich? Wie geht es den Gemeinden hier in Oberbayern? Wie geht es den Gemeinden im Norden und im Osten? Leider können wir in diesen 4 Wochen, wo wir hier sind, nicht alle Gemeinden besuchen. Aber wir wollten so ein wenig den Pulsschlag der Gemeinde spüren. Und deshalb sind wir auch hier in Traunreuth. Unser Anliegen, nachdem Gemeinden gegründet sind, ist natürlich, dass die Gemeinden wachsen. Wenn es eine Pflanze da ist, und das Reich Gottes wird immer wieder auch mit Saat und Ernte verglichen. Deshalb ist Erntedank und Gemeindetag und Gemeindewachstum miteinander verbunden. Wir hatten früher in unseren Gemeinden immer wieder Erntedank und Missionstag. Das heißt, vormittags war Erntedank und nachmittags war Missionstag. So hat man sie miteinander verbunden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das Reich Gottes ist wie ein Same, wird ausgestreut und dann dürfen wir ernten. Wir hoffen, dass heute vielleicht auch irgendeine Ernte entstehen kann, wenn jemand da ist, der den Herrn noch nicht kennt. In dem Fragen, was brauchen unsere Gemeinden am meisten, da bin ich natürlich in die Apostelgeschichte gegangen, um dort zu lesen, wo sind Gemeinden und wie sind Gemeinden gewachsen und warum? Und da habe ich natürlich entdeckt, dass in der Apostelgeschichte oft Zahlen genannt wurden. Und wir sind so ein bisschen ablehnend. Wir wollen so nicht Zahlen nennen. Ich frage mich, warum hat Lukas, nee, eigentlich nicht Lukas, sondern warum hat Gott eigentlich diese Zahlen hineingestellt? Lukas hat Jahre nachdem, nach Pfingsten, als die Gemeinde entstand, eine Forschung gemacht, um zu erfahren, wie ist die Gemeinde gewachsen. Dann stellt er fest, einmal waren es 12, dann waren es 120, dann waren es 3000, dann waren es 5000. Kapitel 6, Vers 1 heißt immer mehr. Und dann später in Kapitel 21, Zehntausende. Da staunt man über Wachstum in der Apostelgeschichte. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie sind damals die Gemeinden gewachsen? Was hat dazu beigetragen? Es ist natürlich immer wieder schlimm, wenn eine Gemeinde Wachstum erfährt und dann plötzlich stagniert es oder schrumpft sogar. Und leider ist das in manchen von unseren Gemeinden der Fall gewesen. In 1960 hatten wir in unserem mennonitischen Verband zwei Gemeinden in Deutschland und zwei Gemeinden in Österreich. In 1990, das heißt 30 Jahre später, hatten wir 25 Gemeinden in Deutschland, davon 8 in Bayern und 6 in Österreich. Und dann geschah etwas, was ich nicht erklären kann und was mir sehr leid tut. Dann hörte es auf mit den Gemeindegründungen. Bis dahin war fast jedes Jahr eine neue Gemeindegründung gewesen. Jetzt hört es auf und hat sogar in gewisser Weise geschrumpft. 23 Gemeinden statt 25, davon nur 5 in Bayern, wo es erst 8 gab. Also 3 Gemeinden waren dann eingegangen. Das waren Simbach und Trostberg und München, wo Anfänge gemacht worden waren. In Österreich war es gleich geblieben. 19 Jahre, 6 Gemeinden und keine neue Gemeindegründung. Und auch in Oberbayern, da hat es nachgelassen mit den Gemeindegründungen. Man fragt sich, warum? Und auch mit Gemeindewachstum. Und deshalb die Frage, wo und warum wachsen Gemeinden oder schrumpfen Gemeinden? Nun zur Apostelgeschichte. Ich lese da aus Apostelgeschichte Kapitel 2, wer die Bibel mit hat, darf aufschlagen. Und zwar Vers 36, Apostelgeschichte 2, 36. Hier ist Petrus dran mit seiner Predigt. Da heißt es in 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeglicher von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die ferne sind, welche Gott unser Herr herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft und an dem Tag wurden hinzugetan etwa 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Soweit das Wort. Gemeinden wachsen, wo man mit dem Heiligen Geist rechnet. Das geschah Pfingsten. Die Jünger waren bereit. Sie haben damit gerechnet. Denn der Herr hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Was das bedeuten würde für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen, war, dass sie Zeugen sein würden. Und das geschah auch. An dem Tag, wo der Heilige Geist kam, sprachen sie so, dass Menschen in den verschiedenen Sprachen sie verstehen konnten. Und das ist wohl, womit wir rechnen dürfen, dass wenn wir von Jesus reden, dass die Menschen es verstehen. Das müssen wir zum Teil auch lernen. Wie kann ich so sprechen, dass meine Nachbarn mich auch verstehen? Der Heilige Geist ist da, um uns diese Kraft und diese Weisheit und diese Gabe zu schenken. Überall ist immer wieder die Rede, dass die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, die redeten das Wort. Da fragte ich mich auch, ist das ein Zeichen, ob ich vom Heiligen Geist erfüllt bin, ob ich das Wort weitersage? Das heißt, wenn ich das Wort Gottes nicht weitersage, habe ich dann nicht die Fülle des Heiligen Geistes? Ein jeder, der ein Gotteskind ist, hat den Heiligen Geist. Und zwar nicht nur ein Teil des Heiligen Geistes, man kann ihn nicht zerteilen. Wir haben den ganzen Heiligen Geist. Aber was wir tun können, wir können den Heiligen Geist dämpfen. Ich glaube, wir dämpfen ihn dann, wenn wir nicht von Jesus reden. Ich habe es selber gespürt. Vielleicht könnt ihr mich verstehen. Wenn ich lange nicht mit einem Menschen über Jesus gesprochen habe, dann war es, als ob ich nicht mehr die Stimme des Heiligen Geistes gehört habe. Und wenn ich dann wieder anfing, mit anderen über Jesus zu sprechen, dann merkte ich, wie der Heilige Geist dann diese Worte gebraucht hat und wie Menschen dann zum Glauben gekommen waren. Kurz nach meiner Bekehrung habe ich das erlebt, ich durfte den ersten, ich war so 15 Jahre alt, den ersten Jungen, der 10 Jahre alt war, zum Glauben führen. Das war so eine Freude für mich. Ich habe die ganze Nacht kaum schlafen können. Ich sage, wie gibt es das, dass ich jetzt als neuer Christ jetzt einen Menschen zum Jesus führen konnte? Und so ging es weiter. Der Heilige Geist wirkte damals in meinem Leben. Aber so leicht, Geschwister, vielleicht müssen wir auch manchmal bekennen, wie lange seitdem du mit einem Menschen über Jesus gesprochen hast. Kann es sein, dass wir den Heiligen Geist gedämpft haben? Wenn, dann ist ein Bekenntnis notwendig. Einfach zu erkennen, Herr, vergib mir. Ich will mit der Fülle deines Heiligen Geistes rechnen. Er ist da und er will uns auch gebrauchen. Lassen wir uns neu vom Heiligen Geist führen, dass wir ihn spüren, dass er uns leiten will. Und zweitens, Gemeinden wachsen, wo man mit dem erhöhten und wiederkommenden Herrn rechnen. Und das nimmt oft so ab in unserem Denken. Wir leben von Tag zu Tag, als ob wir hier auf ewig bleiben würden. Aber irgendwann kommt der Herr. Als ich ein kleines Kind war, ich werde nie vergessen, ich wusste, meine Mutter war gläubig und wenn der Herr kommen würde, dann würde sie bestimmt dabei sein. Und wenn ich sie dann manchmal nicht gleich gefunden habe in irgendeinem Zimmer, dann bin ich von Zimmer zu Zimmer gelaufen und habe gehofft, dass der Herr nicht gekommen ist, sonst wäre ich zurückgeblieben. Meine Mutter und wir alle rechneten dann, der Herr kann irgendwann kommen. Ich wollte sogar mal Medizin studieren, um Arzt zu werden. Da hatte ich überlegt, Mensch, das dauert 7 Jahre, bis dahin ist der Herr schon gekommen, ich habe umsonst studiert. Ich glaube, es sollte immer wieder in unserem Denken sein, der Herr kann irgendwann kommen. Er kann jetzt kommen. Ich dachte immer wieder, ich hoffe, dass der Herr kommt während der Predigt. Am liebsten nach der Predigt, dass man noch eine Gelegenheit hat, zu Jesus zu kommen. Er kommt. Damit haben die Jünger gerechnet. Die haben gedacht, er kommt in ihrer Lebenszeit. Und deshalb haben sie gewirkt, immer wieder. Es gibt ein Lied, das heißt, keine Zeit ist zu verlieren. Menschen sterben überall. Und der Meister ruft nach Helfern, die da willig sind und treu. Raum ist da für jedermann, ob die Gabe groß, ob klein. Darum lasst uns froh dem Herrn unsere Kräfte alle weihen. Rechnen wir mit dem Kommen unseres Herrn. Das hilft uns, dass wir wirken. Jesus hat gesagt, bis ich komme. Wirket, bis ich komme. Das soll uns ermutigen zum Gemeindewachstum. Drittens, Gemeinden wachsen, auch wo man betet. Diese alle waren stets im Gebet, heißt es. Gebet ist einfach sehr wichtig. Und wofür haben sie gebetet? Da merken wir, wenn über Gebet gesprochen wird, so oft wurde gebetet, dass sie das Wort verkündigen können. Zum Beispiel in Kapitel 4, Verse 29 bis 31, da heißt es, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Wenn wir beten, dann beten wir meistens, Herr, segne mich, segne meine Familie, segne so und so. Zu wenig wird dafür gebetet, Herr, hilf mir heute, dein Wort zu reden. Mit Freimut dein Wort zu reden. Mach mir das zu unserem Anliegen, wenn wir nächstes Mal, vielleicht, ihr macht vielleicht in der Früh immer wieder eure Andacht. Wir haben es oft als Familie am Tisch. Ich freue mich immer wieder, wenn ich bei meiner jüngsten Tochter bin, Familie, die haben 4 Kinder. Danach dem Abendessen, dann wird die Bibel umgereicht, die Kinder lesen dann abwechselnd, dann wird gebetet an den Tischen. Nächstes Mal, wenn ihr zusammen betet, schließt dieses Wort ein. Herr, hilf, dass ich heute von dir reden kann. Und dann, als sie von ihm redeten, dann heißt es hier in Kapitel 11, Vers 19, da heißt es noch einmal, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Und da heißt es, sie redeten das Wort und anschließend dann eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Weil sie vom Wort Gottes geredet haben, dann bekehrten sich die Menschen. Und sie haben gebetet, Herr, hilf uns zu reden. Viertens, Gemeinden wachsen, wo auch innere Angelegenheiten geregelt werden. Das in Kapitel 1, Verse 15 bis 26. Da gab es Probleme in der ersten Gemeinde. Ich glaube, es gibt nirgendwo in der Welt eine Gemeinde, die ohne Probleme ist. Und das sollte Leute hüten, von einer Gemeinde zu gehen zu anderen. Wenn irgendwo ein Problem ist, dann einfach fliehen in eine andere Gemeinde. Das nennt man so Schmetterlingschristen, die überall nur die Süßigkeit suchen und nie dabei sind, um durchzustehen, wenn es auch Probleme gibt in der Gemeinde. Aber Probleme dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Probleme können schnell gelöst werden. Und leider ist es in Gemeinden, wo Sachen jahrelang schlummern und immer wieder die Gemeinde hindern daran zu wachsen. Was war das Problem? Hier war einer aus dem Leitungsteam der Jünger nicht fremdgegangen, hat nicht gelogen oder gestohlen oder sonst was. Er hatte etwas viel Schlimmeres getan. Er hatte den Herrn verleugnet, welches dann zu seiner Kreuzigung führte. Einer aus dem Leitungsteam. Und das war in ganz Jerusalem bekannt, heißt es in der Bibel hier. Das war doch ein Schandfleck auf diese kleine Gemeinde. Da müssten sie natürlich sich auflösen und sagen, Schluss mit der Gemeinde. Nein, Probleme dürfen gelöst werden. Und Petrus kommt zum Wort. Was tun sie? Sie lesen natürlich in der Bibel. Was machen wir mit diesem? Da kommen sie zu dem Entschluss, die Bibel sagt uns, wir sollen einen anderen an seine Stelle stellen. Und dann heißt es am Ende, da heißt es und über Judas, und er ging an seinem Ort. Alles, was darüber gesagt wird, nicht ob er Christ war und in den Himmel ging oder in die Hölle ging und so weiter, da könnte man lange diskutieren über, was machen wir, wieso, warum ist es so gewesen, Jesus hat ihn doch erwählt, jetzt ist er davongegangen. Man hätte lange diskutieren können. Nein, Schluss damit, sagt Petrus, er ging an seinem Ort, wir machen weiter. Wir haben Ersatz gefunden. Ich glaube, eine Gemeinde schrumpft dann zusammen, wenn wir unter Probleme leiden, die wir nicht gelöst haben. Ich weiß nicht, ob es hier, vielleicht gibt es hier in Traunreuth keine Probleme. Aber wenn es ein Problem gibt, bitte sofort lösen. Jesus möchte nicht eine Gemeinde haben, wo ein Schandfleck ständig in der Gemeinde stattfindet. Und es kann auch sein, dass Personen, Einzelpersonen, schuld sein können daran, dass eine Gemeinde nicht wächst. Und da dürfen wir auch manchmal fragen, Herr, bin ich dran, dass dafür verantwortlich, dass die Gemeinde vielleicht nicht wächst. Nun, es gibt manche andere Probleme, wir werden nicht alle nennen. Fünftens, Gemeinden wachsen, wo das Wort Gottes zur Geltung kommt. Und das hatte Jesus natürlich klar den Jüngern gesagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, sagt Jesus in seinem Gebet zum Vater. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Es ist erstaunlich in der Apostelgeschichte, wie oft das Wort betont wird. Das könnte eigentlich ein Studium sein. Gerade auch die Stelle in Kapitel 2, Verse 14 bis 36, das ist die Predigt von Petrus. Und sehr interessant bei dieser Predigt, das sind fast lauter Bibelverse, die er da zitiert. Die Predigt, wie wir sie in der Apostelgeschichte 2 finden, dauert nur 3 Minuten. Aber es ist gefüllt mit Gottes Wort. Ich sage, das ist entscheidend. Das Wort Gottes hat ja die Kraft, die da retten kann. Das hat Paulus immer wieder betont, dass das Wort Gottes verkündigt werden muss. Und dadurch ist Errettung. Und in diesem Wort ist Jesus immer im Mittelpunkt. Es ist in keinem anderen Heil, sagen die Jünger, als in dem Namen Jesus. Das betont Petrus. Er sagt immer wieder, Jesus ist von Gott gesandt als Erretter, von Menschen abgelehnt, gekreuzigt, getötet, von Gott auferweckt und ist unser Retter geworden. Und dann kommt der Aufruf, schon von Johannes dem Täufer, sagt, tut Buße. Der Aufruf von Jesus, seine erste Predigt, die uns erhalten geblieben ist, heißt es, tut Buße. Die erste Predigt, die Petrus hält am Pfingsttag, ist, tut Buße. Nun, es wäre wahrscheinlich erschreckend gewesen, wenn die ersten Worte, die ich hier in der Gemeinde gesagt hätte, als ich hier nach vorne kam, wäre, tut Buße. Und doch ist das ein sehr wichtiges Wort. Denn wenn Sünde in unseren Herzen und in einer Gemeinde ist, dann kann die Gemeinde nicht wachsen, wie der Herr es haben möchte. Das Wort Gottes ist sehr, sehr wichtig. Und dann heißt es, das Wort Gottes wuchs. Wie kann ein Wort Gottes wachsen? Nun, es ist so wie Samen. Wie können Samen wachsen? Indem, dass sie ausgestreut werden. Wie kann das Wort Gottes wachsen? Indem, dass wir es ausstreuen. Wir dürfen anderen das Wort Gottes geben. Es heißt, er geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk Gottes alle Worte des Lebens. Das war der Befehl an die Jünger. Dann sechstens, Gemeinden wachsen, wo Christen beständig sind. Das sind Kapitel 2, 42 bis 43, was wir auch gelesen haben. Da heißt es, die Gemeinde war beständig in der Apostellehre zuerst einmal. 4 Bereiche werden hier genannt. Apostellehre, das war einfach die Bibel. Das, was Sie jetzt im Neuen Testament, wir jetzt im Neuen Testament finden, das haben die Jünger gepredigt. Und darin sollten die Christen jetzt beständig sein. Wir haben jetzt das gedruckte Wort. Oder manchmal sogar zum Lesen, wie es John Wackentin hier vorne hat, in seinem iPod. Wir haben Gottes Wort. Und das ist so, so wichtig. Sie blieben beständig in dem Wort Gottes. Vielleicht in der Bibelstunde, Hauskreis. In der Gemeinde, wo unser Paul, unser Sohn, Pastor ist in Bielefeld, da haben sie eine Regel, dass keiner ein Mitglied der Gemeinde sein kann, der nicht in einem Hauskreis ist. Das heißt, wenn man ein Mitglied der Gemeinde sein will, muss er zuerst zum Hauskreis kommen. Da lernt er die Gemeinde am besten kennen. Und der Hauskreisleiter bereitet sie vor für Mitgliedschaft in der Gemeinde, sogar für die Taufe. So kann es sein, dass ein 18-Jähriger, unser Enkel, 18 Jahre alt, nimmt einen Seelsorgerkurs, leitet einen Jungscha-Hauskreis und bereitet dann die, die sich taufen lassen wollen, für die Taufe vor. Hauskreise sind so wichtig, weil man sich dort mit der Bibel intensiv beschäftigen kann. Es sind auch noch andere Bereiche, wo man das tun kann, verschiedene Seminare, die man besuchen kann. Dann, sie blieben beständig auch in der Gemeinschaft. Das heißt, die Beziehung zueinander war einfach sehr wichtig. Sie wollten einander kennenlernen. Ich glaube, es ist eine Gefahr in unseren Gemeinden, dass wir manchmal immer auf dem gleichen Sitzplatz sitzen und mit den gleichen Leuten. Ich hätte mal eine Empfehlung, ich habe es selber gemacht, dass wenn ihr mal reinkommt, dass ihr euch mal vornehmt, ich werde mich mal dorthin sitzen bei einem, den ich nicht kenne. Und dann sie kennenzulernen. Ihr spricht ja sowieso immer vor dem Gottesdienst, bis der Gottesdienst anfängt. Ich habe das auch gemacht bei dem Abendmahl. Sie blieben auch beständig im Brotbrechen. Es gibt immer solche in der Gemeinde, die mir sehr sympathisch sind, und es gibt solche, die mir weniger sympathisch sind. Ich habe mir dann vorgenommen, bei jedem Abendmahl will ich jetzt einmal schauen, wo sitzt einer, der mir weniger sympathisch ist, bei dem will ich mich jetzt hinsetzen und mit ihm das Abendmahl haben. Das hatte etwas Wunderbares aufgelöst. Ich weiß, eine Begebenheit, da war einer, ich weiß, der konnte mich nicht ausstehen. Ich habe immer versucht, ihm zu nähern, aber er konnte mich nicht ausstehen. An dem Tag sitzt gerade keiner bei ihm. Ich habe mich für das Abendmahl gerade bei ihm hingesetzt. Jetzt kommt das Brot vorbei, der Kelch vorbei. Wir reichen es einander. Was hat das ausgelöst? Ich war dort auf Besuch in der Gemeinde. Aber es war eigentlich eine Konferenz. Und ich sollte zum Bahnhof gebracht werden, um den Zug zu nehmen. Wer hat sich gemeldet, mich dorthin genommen zu nehmen? Der Bruder. Und ab dann war alles klar zwischen uns. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Das ist einfach so wichtig, diese Gemeinschaft zu haben, gerade auch im Brotbrechen, was so wichtig ist. Und dann auch, sie blieben beständig im Gebet, im Kämmerlein, aber auch in der Gemeinde. Und eine kleine Empfehlung. Ich versuche mal auch praktisch zu sein in einer Predigt. Es wurde gebetet im Gottesdienst. Vielleicht beten immer die gleichen im Gottesdienst. Vielleicht hast du noch nie im Gottesdienst gebetet. Vielleicht sagst du auch, ich traue mich auch gar nicht. Was, wenn ich dann stecken bleibe und so? Ich würde empfehlen, fang mit einem kleinen Gebet an. Einfach das Gebet, Herr, ich danke dir, dass du mein Heiland bist. Amen. Wir fangen ja immer so an mit Dingen, nicht immer mit einem langen Gebet. Darf ich das empfehlen, nächsten Sonntag, dass du einfach so ein kurzes Gebet, das kannst du vorher überlegen. Was möchtest du beten, was möchtest du dem Herrn sagen in der Gemeinde? Sie blieben beständig im Gebet. Und Gemeinden wachsen, wo Christen mit ihrem Lebensstil Zeugnis geben. Da heißt es, dass sie Gnade hatten bei dem ganzen Volk. Das Wort Gnade ist das Wort Charis oder Charis, verschieden ausgesprochen. Charis, von dem kommt auch das französische Wort charmant. Wir wissen, was charmant bedeutet. Ist auch ein deutsches Wort geworden. Die Christen waren charmant. Sie waren nette Leute. Und das Volk konnte sie gern haben. Ich hatte in meiner anderen Bibel geschrieben vorne, wenn ich nicht sehr nett bin, bin ich nicht sehr heilig. Da habe ich vor kurzem erfahren, dass in einer Gemeinde, so ziemlich in der Gemeindestunde gestritten wurde. Dann ist einer sogar vielleicht böse geworden. Wenn ich nicht sehr nett bin, bin ich nicht sehr heilig. Bist du in der letzten Zeit nett gewesen zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Kindern? Das zeigt sich bald. Ich werde nie vergessen, gerade hier in Traunreit, ein Beispiel, das ich oft gebraucht habe. Nach dem Gottesdienst kommt eine Frau, die wohnte in der Brandenburger Straße hier, kommt eine Frau hier vorbei, schaut sich alles an, geht hin und her, geht dann wieder zurück. Eines Tages, dann habe ich sie angesprochen, ich sage, ich sehe Sie hier jeden Sonntag hier vorbeigehen nach dem Gottesdienst. Bitte, warum kommen Sie nicht mal rein? Sagt sie, na, also wissen Sie, das ist mir so eine Wohltat, wenn ich sehe, wie die Leute aus dem Gottesdienst kommen, die sind alle so froh, die sprechen miteinander, die lachen und so, das ist so eine Wohltat für mich, das einmal zu erleben, dass Menschen so froh sein können. Sie haben mit dem Lebensstil, hat die Gemeinde Zeugnis gegeben. Dann später habe ich gesehen, wie zwei Brüder hier ein bisschen laut auf dem Parkplatz geredet haben. Wir wissen, was geschieht, wenn sie laut sprechen, ne? Dann habe ich geschaut, ich hoffe, dass die Frau jetzt nicht vorbeikommt. Wir können mit unserem Lebensstil vielleicht mehr tun, als mit unseren Worten. Und wenn unser Lebensstil nicht mit unseren Worten passt, dann wächst eine Gemeinde bestimmt nicht. Also Gemeinden wachsen, wo man mit dem Lebensstil Zeugnis gibt. Das war auch in der Gemeinde Thessalonik so wunderbar. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, da heißt es, ihr seid zum Beispiel geworden und habt das Wort angenommen Und von euch ist ausgegangen das Wort Gottes in ganz Griechenland. Hier waren die Menschen, die waren ein wunderbares Beispiel von was Gott in einem Leben tun kann. Und dann dadurch ist das Wort Gottes über ganz Griechenland gegangen. Die Macht der Beispiele. Wir Christen dürfen ein Beispiel sein für andere. Unser Lebensstil zeugt davon. Dann wächst eine Gemeinde. Und eine Gemeinde wächst, wo man auch Mitarbeiter heranzieht. Das ist in Kapitel 6. Das ist so wichtig. Ich sagte gestern in der Jugendstunde, ihr habt eine tolle Jugend. Ich habe mich riesig gefreut, über wie die Jugend gestern so dabei war, alles aufgenommen hat. Ich glaube, es sind auch gestern Entscheidungen gefallen. Das hoffe ich, dafür hatte ich gebetet. Da habe ich der Jugend dann auch gesagt, wie der Herr mich dann in den Dienst gerufen hat. Wir hatten einen ganz lieben Pastor. Und als ich mich dann total entschieden hatte, mit 15, mich habe taufen lassen, dann sagt er, Lorenz, würdest du am Sonntag die Schriftlesung haben? So und so. Habe ich die Schriftlesung gemacht. Ein paar Monate später kommt er und sagt, Lorenz, würdest du die Schriftlesung machen und beten? Habe ich dann auch gemacht. Ein bisschen später kommt er dann und sagt, Lorenz, würdest du die Schriftlesung machen und sag dann ein paar Sachen darüber, was dieses Wort für dich bedeutet und bete. Und so plötzlich, und dann hat er drei Jungs gefragt, würdet ihr mal eine Teampredigt machen? Alle so etwa 10 Minuten, da gab uns Themen und so weiter und dann haben wir ein Thema. Bevor ich gewusst habe, hat er mich da rein zum Predigen gebracht, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich glaube, wir dürfen auch Mitarbeiter heranziehen in der Kinderstunde, in der Jugendarbeit und so weiter. Ich weiß, ihr macht das ganz gut. Gemeinden wachsen, wo Mitarbeiter herangezogen werden. Und Gemeinden wachsen, wo auch deutlich Zeugnis gegeben wird. Da denke ich gerade an den Philippus. Philippus war doch ein wunderbarer Evangelist. Der Heilige Geist konnte ihn brauchen, mit ihm reden und sagen, geh dort auf die Straße, geh dort auf jene Straße, geh dorthin. Überall sein Leben lang war er Evangelist. Der Herr führte ihn in einer wunderbaren Weise. Lassen wir uns doch vom Heiligen Geist gebrauchen, um Zeugnis zu geben. Und dann zum Schluss, Gemeinden wachsen, wo Grenzen überwunden werden. Anfänglich wurde das Evangelium nur den Juden gebracht. Es war in Jerusalem. Es war Gottes verheißener Volk. Aber jetzt nehmen einige Jesus an als Messias, andere lehnen Jesus ab. Einige bekehren sich und tun Buße, andere aber nicht. Die sind verstockt und unbußfertig. Und sie verspielen damit ihr Recht, überhaupt Israel zu heißen. Deshalb sagt Petrus, er nennt sie verkehrtes Geschlecht. Also ihr seid nicht mehr Israel. Ihr seid verkehrtes Geschlecht. Die, die den Messias angenommen haben, das ist jetzt Israel. Das ist das echte Israel. Diese 3000, diese 10.000. Und erstaunlich, man sagt, dass damals gab es etwa 25.000 bis 30.000 Juden Einwohner in Jerusalem. Wenn man dann sagen, Zehntausende, sagte Lukas, waren gläubig, vielleicht ohne Frauen und Kinder, können wir annehmen, dass fast die Hälfte von diesem Volk Israel jetzt gläubig wird. Und das ist das echte Israel jetzt. Das andere ist ein verkehrtes Geschlecht. Das hat Peter und Paulus auch oft gesagt. Er hat sie total gelassen und hat sich den Juden dann, den Heiden dann zugewandt. Die wurden dann hineingepfropft in dieses neue Israel. Und da entstand die Gemeinde. Und die Gemeinde entstand dann wirklich farbenreich. Der Kämmerer geht zu dem Afrikaner, der Schwarze wohl. Und der kommt in die Gemeinde hinein. Der Paulus und der Petrus, der geht zum Cornelius, der ein Römer, sogar ein römischer Soldat war. Der kommt in die Gemeinde hinein. Paulus geht zu der Lydia, auch eine Heidin, die kommt in die Gemeinde hinein. Das Sklavenmädchen kommt in die Gemeinde. Der Kerkermeister kommt in die Gemeinde. Das war ein gemischtes Volk in der Gemeinde. Ich wünschte, ich hätte heute eine Videoaufnahme von der Gemeinde damals. Da saßen sie. Vielleicht jemand mit einem Kopftuch, Der Nächste vielleicht mit einer Krawatte, schick angezogen. Der Nächste ein Sklave, der mit seinen dreckigen Sklavenkleidern dort zur Gemeinde kommt. Der andere mit vier Ringe, wie Jakobus sagt, der in die Gemeinde kommt, setzt sich dann neben diesem Sklaven hin, der die dreckigen Kleider hat. So gemischt war das. Aber was waren sie? Ein Herz und eine Seele. Es ist eine Freude, wenn man sieht, dass Menschen in die Gemeinde kommen, die vielleicht auch anders sind als wir. Da sollten wir denken an die türkische Bevölkerung, die wir hier haben. In Berlin besonders. Das sind mehr Türken in Berlin als in irgendeiner Großstadt der Welt. Die sollen auch erreicht werden. Die sollen auch in unsere Gemeinde hineinkommen. Was tun wir für die, die auch vielleicht andersfarbig sind als wir? Können wir doch dafür beten, dass das geschieht. Gemeinden wachsen, also wo Grenzen überwunden werden. Wir dürfen Menschen annehmen, egal wie sie sind, wie sie auch aussehen. Ich machte eine Meinungsumfrage bei einer Ausstellung. Das ist immer eine schöne Sache, bei einer Ausstellung kommen so viele Leute von überall. Ich machte eine Meinungsumfrage, ich habe 200 Personen gefragt. Und dieses waren die Fragen. Ich habe da einen Zettel gehabt und oben habe ich dann die vier Fragen. Sind Sie entschiedener Christ, kein Christ, Mitläufer oder unentschieden? Dann konnte jeder einfach schauen, wo kann man sich eintragen. Dieses war in Abbotsford und da gibt es 80 evangelikale Gemeinden innerhalb von etwa Radius von 10 Kilometern. Also man nennt es einen Bibelgürtel. Als ich fragte, entschiedene Christen, Nichtchristen, Mitläufer oder unentschieden, 120 sagten, sie waren entschiedene Christen. 30 Nichtchristen, 14 Mitläufer und 36 unentschieden. Wenn Sie gesagt haben, entschiedene Christen, da habe ich mich natürlich riesig gefreut, da habe ich Ihnen Gottes Segen gewünscht. Wenn Sie gesagt haben, wir sind nicht Christen, da habe ich gesagt, vielen Dank, dass Sie so ehrlich sind. Als ich fragte, sind Sie Mitläufer, dann habe ich gesagt, steigen Sie doch mit ein. Hier war es auch so, ein Mann und eine Frau, Eheleute kamen, ich habe ihn gefragt, sind Sie Christ, entschiedener Christ, sagt er ja, und Sie? Den konnte sogar in einer Familie konnte ich jeden persönlich fragen, sagt, ja, ich bin wohl Mitläufer. Da konnte ich sie doch ermutigen. Und unentschieden, da habe ich dann natürlich auch gesagt, also wenn Sie eine Entscheidung treffen wollen, weil Sie Hilfe wollen, ich stehe Ihnen zu bereit und konnte Ihnen etwas geben, um mitzunehmen. Ich frage euch heute, hier in der Gemeinde, wo würdet ihr euch eintragen? Würdest du dich eintragen als entschiedener Christ? Ihr braucht nicht die Hände heben. Würdest du sagen, ich bin entschiedener Christ? Total. Ich weiß, an wen ich glaube, ich bin ein Gotteskind durch Gottes Gnade. Dann kann ich dich dort eintragen. Oder ist jemand da, der sagt, ich bin nicht Christ? Dann sage es einfach, ich bin nicht Christ. Dann kann ich sagen, schön, dass du ehrlich bist. Gott hat es auch gehört. Aber er kann etwas in deinem Leben tun. Heute ist die Gelegenheit da, zu Jesus zu kommen. Vielleicht nach dem Gottesdienst brauchst du einen Seelsorger, irgendjemand, der dir hilft, die Entscheidung zu machen. Oder bist du ein Mitläufer? Das ist leicht in Gemeinden, wo es einfach so mitgeht in den Gottesdienst und nie richtig eine Entscheidung gemacht hat. Auch was Taufe anbelangt. Manchmal so am Rande der Gemeinde, einfach so mitzukommen, mitzugehen. Ich bin ja da. Warum nicht mit einsteigen? Ein Teil des Leibes Jesu Christi bewusst zu sein und nicht nur ein unabhängiges Glied. Oder bist du noch unentschieden? Und das ist natürlich dann die Ermutigung, komm doch heute zu Jesus. Wir verneigen uns zum Gebet. Herr Jesus, du bist hier, du liebst uns, du liebst jeden, der hier ist, du liebst besonders deine Gemeinde. Du möchtest, dass deine Gemeinde wächst. Du möchtest, dass wir so ein Zeugnis sind, dass andere Menschen zu dir finden. So bitten wir heute, lass Menschen zu dir finden. Vielleicht heute im Gottesdienst. Wenn jemand da ist, Herr, der noch unentschieden ist, hilf, dass heute Entscheidung für dich gemacht wird. Entschiedener Christ zu sein, den ganzen Weg mit dir zu gehen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch.